Herzlich willkommen in der Energiezone, eurem Podcast für alle, die Energie nicht nur verbrauchen wollen, sondern wirklich verstehen und auch mitgestalten wollen. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr genießt diese gesteigerte Produktivität, sage ich mal, die aufgrund der ganzen Feiertage mit diesen vielen verkürzten Wochen einhergeht. Man kriegt ja doch viel hin, aber man hat weniger Zeit, es hinzukriegen. Letzte und vorletzte Woche war Ostern, diese Woche 1. Mai und nächste in Berlin sogar dann zusätzlich auch noch der 8. Mai als Feiertag. Aber viel wichtiger, nächste Woche am Dienstagmorgen in Hamburg am Rande der OMR haben wir wieder das Energiefrühstück. Kommt vorbei, meldet euch an, wird richtig gut. www.energiefrühstück.de mit zwei Üs. So, aber nun zur heutigen Folge, denn heute tauchen wir tief ein in die Welt der Immobilien. Yes, einem der größten CO2-Emittenten weltweit und schauen uns an, warum dieser Sektor, dieser Wirtschaftszweig zwar bei der Dekarbonisierung hinterherhinkt, aber gleichzeitig auch einer der größten und stärksten Branchen wirtschaftlich betrachtet in Deutschland ist. Also nochmal kurz zu mir. Ich bin Ilan, einer der Gründer von ONU Energy und hier in der Energiezone. Für all die neu dabei sind, sprechen wir regelmäßig. Wir, das sind Alex Graf und ich, mit Unternehmern, Entscheidern, Pionieren, Experten, die die Energiewende nicht nur miterleben, sondern aktiv vorantreiben. Und heute habe ich als Gast eben Nico Dehnert, Gründer von Optimal. Der war bei uns in unserem Office in Berlin am 11. April. Und Optimal ist ein Unternehmen, das eine der innovativsten Lösungen im Bereich der Dekarbonisierung von Immobilien entwickelt hat. Wir sprechen drüber, warum die Tools, die man da bislang so verwendet, also irgendwelche Excel-Tabellen und Gebäude-Audits und so weiter, gar nicht so richtig in die wirkliche Komplexität der grünen Transformation heutzutage reinpassen und deswegen halt auch nicht das meistern können, was Optimal macht. Optimal macht mit so einer KI-gestützten Lösung die Dekarbonisierung von über 300 Millionen Gebäuden, zum Beispiel Sanierungspläne vorschlagen und so weiter und so fort. Und je mehr ich darüber im Nachhinein nachdenke, desto mehr kommt mir, dass sie eigentlich damit eine neue Kategorie von Softwarelösungen im Real Estate erschaffen haben. Genau. Und deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge mit Nico Dehnert. Folge Nummer 82 von der Energiezone. Auf geht's, ab geht's, let's go. Nico, hi, willkommen bei Energiezone. Willkommen im ONU-Office, ehrlicherweise. Danke, dass du den weiten Weg hier gefunden hast. Wir nehmen an einem Freitagnachmittag auf. Und du hast Franzbrötchen mitgebracht aus Hamburg. Hast du den letzten Podcast gehört mit Thomas?
Letzten Podcast gehört, danke, dass wir hier sein können. Und dann habe ich tatsächlich überlegt, was kann ich mitbringen, was irgendwie die Deko, und ich muss ihm leider zustimmen, viele grüne Pflanzen, sonst nicht viel drin, aber was man mitbringen kann. Ja. Ich schicke dir noch ein Paket zu, aber ich dachte, als Hamburger starten wir mal mit Franzbrötchen für dein Team. Ja. Dann kann ich mich wenigstens da in die Herzen spielen. Ne?
Ja, also, es ist halt ein Freitag und Freitagnachmittag ist, also Hybrid-Modell, sind gar nicht so viele mehr im Office, aber wir haben ja Incentive ist hier Untermieter, da sind noch ein paar. Ich glaube, wir kriegen die Franzbrötchen los, aber es sieht super aus. Danke.
Bitteschön. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Danke fürs Gast. Ja, und schön, dass du einmal dein Geschäft mit Optimal vorstellst. Du bist Gründer, Mitgründer und CEO von einer Firma, die sich um Sanierungsstrategien für große Gebäudeportfolios kümmert. Und das ist ein großes Thema, auch für die Energiewende. Und deswegen freue ich mich, dass du hier bist. Magst du einfach dich selber vorstellen und sagen, wer bist du, was machst du?
Genau, also vielen Dank erstmal, dass wir hier sein können. Also ich bin tatsächlich Late Co-Founder bei Optimal. Das heißt, ich bin erst nach 2 Jahren dazugekommen, als die Firma schon gegründet wurde. Das war 2023, nach der ersten Funding-Runde, die beiden Kollegen eingesammelt haben. Bin heute CCO, also Chief Commercial Officer, und verantworte damit den gesamten Go-to-Market, unser Fundraising und dann zusammen mit meinen Gründern halt auch große Teile Strategie, Aufbau, Organisation und ähnliche Themen. Tatsächlich komme ich ganz woanders her. Ich bin immer mal als Wirtschaftsingenieur gestartet.
Wirtschaftsingenieur, ich auch. Ja. Wo hast du studiert?
In Hamburg.
In Hamburg, okay.
Genau. Dann
Ich hatte irgendwo Aachen gelesen.
Ja, genau. Da komme ich jetzt zu. Dann hat mich eigentlich irgendwie im Wirtschaftsingenieur eigentlich wallerbreit, das habe ich auch genauso gewählt, aber irgendwie nichts gekickt, bis auf eine Vorlesung in Energietechnik. Ich tatsächlich einen Professor hatte, der in Jülich an Temperaturreaktoren und Hochtemperaturreaktoren gearbeitet hat. Und da dachte ich, das ist es.
Okay.
Also ab nach Aachen an die RWTH und mein Master in Energietechnik gemacht. Das heißt, Thermodynamik durch sämtliche Energie, Erzeugungs- und Verarbeitungsformen, die es so gibt, bis zum Generator. Da gehört hört meine Kenntnis tatsächlich auf.
Ja.
Und dann halt viel Turbinen, Gasturbinen, Dampfturbinen gemacht, Kernkraftwerke, aber auch PV, Windenergie, Wasserstoff. Habe tatsächlich bei Siemens Energy gearbeitet, in der Windpower danach ein Jahr Energie oder Strategie für Windpower gemacht und bin dann zur Boston Consulting Group gewechselt und habe 11 Jahre bei BCG in München gearbeitet, im letzten Jahr auch als Partner.
Oh, wow.
Viel Energie gemacht, die ersten 4 Jahre. Das Thema ist mir treu geblieben. Das heißt, Energy Trading, mit OEMs gearbeitet, Konzernstrategien gemacht. Bin dann zwischendurch mal rausgegangen, mit einem MBA in der INSEAD gemacht, in Singapur und Fontainebleau.
Wow, okay.
Zurückgekommen, wieder bei BCG eingestiegen, habe das Thema gewechselt, bin in die Private Equity Task Force gegangen, unter dem heutigen Europachef und habe auf der einen Seite sehr viele B2B-SaaS-Modelle gemacht, Sell-Side, Buy-Side, aber auch schnell wachsende Geschäftsmodelle im Cleantech, also Fusionsreaktoren oder Deep-Tech, Ag-Tech. Und das zweite Standbein, was ich gemacht habe, ist dann tatsächlich das europäische Geschäft für Venturing aufzubauen bei BCG. Das heißt, Aufbau von CVC-Fonds, VC-Fonds, Inkubatoren, New Business Build from Scratch. Und das habe ich eigentlich als weltweiter Experte gemacht. Genau. Das ist so vielleicht so ein bisschen der Werdegang.
Okay. Wow, geballtes Wissen, geballte Expertise, vor allen Dingen auch Energie. Ich hänge immer noch bei Wirtschaftsingenieurwesen und dann bei uns, ich habe ja auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ich habe ein technisches Modul, also Ingenieursfachrichtung in Karlsruhe gemacht. Das waren so Blöcke, haben die das genannt. Das hieß Energie- und Kraftwerkstechnik. Und ich glaube, dass das sozusagen auch die Themen abgebildet hat, über die du gerade gesprochen hast.
Das habe ich 2 Jahre Vorzeit gemacht.
Genau.
Hat mich echt gekickt.
Ja, und ich bin dann erst sozusagen über ein PhD, bin ich eigentlich sozusagen zum Generator und dahinter, aber so systemisch halt.
Eigentlich hätten wir gründen sollen. Das ist die perfekte komplementäre Team, ja.
Genau, okay, cool, aber krass. Also über 11 Jahre BCG, auch als Partner, Private Equity Task Force und verantwortlich für Corporate Venturing. Und da hast du ganz viele VCs und CVCs.
Ja, also insbesondere Corporate Innovation Einheiten, also alles, was nicht im Kern ist, also jetzt nicht inkrementell, sondern immer so die Frage, wir wollen 10% mehr Umsatz machen in einem angrenzenden Gebiet. Wie können wir das eher als so ein Speedboat machen, als nicht irgendwie einen Tanker? So, was brauchen wir dafür? Ne? Das waren dann so unterschiedliche Modelle. Manchmal war es irgendwie M&A als Kern und dann einzelne kleine Startups rundherum oder in-house über eine Inkubation oder es waren eher eine Fonds- und Investmentlogik. Wahrscheinlich so 30, 40 von solchen Unternehmen aufgebaut oder Unternehmen geholfen, tatsächlich die ein bisschen besser auf Spur zu machen, neue Strategie reinzubringen.
Ja, okay.
Das haben wir gemacht.
Das heißt, auf so einer hohen Ebene, auf so einer Abstraktionsebene drüber, weißt du auch, worauf es ankommt, wenn man sich Winner aussucht, Geschäftsmodelle aussucht, auf die man dann setzt.
Ich hoffe, dass es für mich da keinen Fehler gemacht hat mit dem Wechsel zu Optimal, aber grundsätzlich genau, sowas haben wir gemacht.
Ja. Okay, und dann hast du gesagt, okay, BCG habe ich gesehen, 11 Jahre bis zum Partner hoch und dann wolltest du nochmal in die unternehmerische Verantwortung gehen.
Ja, ehrlich gesagt, ich war ein Jahr Partner und habe mir dann die Frage gestellt, kann das eigentlich alles gewesen sein? Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich war, glaube ich, in einem sehr angenehmen Themenfeld unterwegs, sowohl schnell wachsende B2B SaaS oder Cleantech-Themen oder auch die ganze Corporate Innovation und VCs, also ich war eigentlich echt sehr, sehr glücklich mit meinen Themen. Hab mir dann aber gedacht, eigentlich möchte ich nochmal was anderes probieren, raus aus dieser Komfortzone. Ich bin irgendwie jemand, der ohnehin super, super gerne viel arbeitet, der sich total reinkniet, eigentlich schon von frühen Zeiten an, wo ich da versus morgens um drei in der Bar als Cocktailmixer neben meinem Studenten gearbeitet habe. Also ich habe da einfach richtig Bock drauf gehabt und hab dann aus nichts raus tatsächlich wie so ein Silver Bullet, könnte man fast sagen, das hat mein Chef in mir genannt, kam halt diese Co-Founder-Rolle angeflogen über einen bekannten VC-Kollegen, der gesagt hat, guck dir das mal an. Und dann habe ich gedacht, Real Estate, also bleib mal weg damit, ne? So, weil ich einfach noch nie einen Berührungspunkt hatte. Und dann habe ich dem nochmal eine Chance gegeben. Meine Frau hat mich da so ein bisschen hingedreht, so, guck dir doch mal an, irgendwie, das hört sich doch mega gut an. Er hat sich eigentlich total recht gehabt, also deswegen gebe ich es auch so. Aber Weil auf der einen Seite ein total komplementäres Team. Ich habe zwei Co-Founder, der eine ist Stanford und ETH, PhD, bingo. Ach. Der andere theoretischer Physiker aus Genf. Mhm. Es ist im Endeffekt ist Gebäudesanierung Energietechnik, das heißt back to the roots. Dann Richtung neue Herausforderungen. Es ist ein B2C-SaaS-Geschäftsmodell, was, muss man leider sagen, aufgrund des geringen Digitalisierungsgrads in der Gebäude- oder in Real Estate, wo es noch nicht so viele Erfolgsmodelle gibt. Das heißt, die eine Challenge. Und das zweite, wir gehen tatsächlich ein ziemlich ungelöstes Problem in der Industrie an. Eine Komplexität, die eigentlich so mit bisherigen Tools nicht gelöst wurde und tatsächlich dafür sorgt, dass die sogenannte Renovierungswelle eigentlich nicht losgegangen ist in Europa.
Renovierungswelle, okay.
Genau. Also eigentlich so 30 Millionen Gebäude, die renoviert werden sollten, kommen wir sicher gleich nochmal drauf. Und das Letzte, was mich dann einfach total überzeugt hat, war Expertise im Team und dass ich selber auch genau eigentlich so dieses fehlende Puzzleteil war, was ich mitgebracht habe. Also Erfahrung, wie man eigentlich Corporate oder B2B-Sales macht. Mhm. Unsere Kunden haben sehr, sehr lange Sales-Zyklen. Wir sind oft bei den Entscheidern im Board. Das heißt, das ist jetzt nichts Neues gewesen. Und als Energietechniker dann auch auf Augenhöhe mitreden zu können, war dann die Entscheidung, München gegen Zürich zu tauschen.
Perfekt. Okay, cool. Also ja, ich bin total gespannt. KI-gestützte Softwarelösung für nachhaltige Immobilieninvestitionen und Renovierungsstrategien. Klingt ja erstmal so, it's a mouthful, ganz schön viel. Ja. Aber du hast dir gesagt, also hast dich da irgendwie reingedacht in dieses Thema und du hast wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt, wenn du sagst, Late Founder, gab schon Investment oder ich habe ja auch relativ namhafte Investoren mit drin, ne? Das habe ich gelesen.
Ja, also ich glaube, die ganze Geschichte von Optimal geht halt wahrscheinlich der Ursprung fast 15 Jahre zurück. Und zwar an der ETH im Lehrstuhl SysTech haben die Professoren Algorithmen entwickelt, um sehr energieintensive Sektoren zu dekarbonisieren. Und zwar immer nicht aus der Logik raus nur Technologie, sondern ich muss auch die Wirtschaft und ich muss auch die ganze Politik und die Governance mit reinnehmen. So, das war eigentlich so die Überlegung. Also Chemie, Papier, ähnliche Sektoren und haben darauf Algorithmen aufgebaut. Evan, mein Co-Founder, hat in 2018 sein PhD angefangen und hat das transferiert auf den Gebäudesektor. Eigentlich mit zwei Komplexitäten, die zu lösen waren. Auf der einen Seite Nachhaltigkeit, also wie schaffe ich es, meine Gebäude zu dekarbonisieren? Mhm. Und das zweite ist, finanziell auch erfolgreich zu sein. Also ROI mit einem gewissen Investitionsbudget auszukommen, Kostensenkungen einzuhalten, nicht zu viel an die Mitarbeiter zu geben. Was die eine Komplexität ist, die heute sehr, sehr schwer zu lösen ist, weil es eigentlich eine multidimensionale Optimierung ist. Und das zweite ist, Gebäude und ganze Portfolios parallel zu optimieren. Mhm. So, und das ist eigentlich seine Aufgabe gewesen. Das hat er 4 Jahre gemacht. 2022 dann Spin-Out aus der ETH raus. Wir haben eine Förderung von der Indosuisse gekriegt. Das ist so die Schweizer Startup- und Tech-Spin-Out-Förderung.
Cool. Indosuisse,
genau. Und 2023 haben die beiden dann, kam Jordi dazu, der zweite Co-Founder, hat eine Pre-Seed-Runde gemacht, 1,6 Millionen. Mhm. Und interessanterweise auf der einen Seite Planet A Ventures, die sind ja in Berlin relativ bekannt.
Ja, klar.
Sehr, sehr, sehr cooler Fonds. Sind wir sehr stolz drauf, dass sie die haben. Und aber auf der anderen Seite, von der anderen Seite des Ozeans, Innovation Endeavor gewonnen. Das ist der VC-Fonds von Eric Schmidt, dem Google-Gründer, der tatsächlich Sprungfix in Breakthrough-Innovation für Dekarbonisierung investiert. Mhm. So, und das war so ein bisschen Ritterschlag, weil die haben noch nie in Europa investiert, zu dem Zeitpunkt auch noch nie Early Stage. Mhm. Wenn man ehrlich sein muss, war es eine Zwei-Mann-Hode mit ein paar Papern und einem Algorithmus, der noch nicht mal ein Frontend hatte. So, das war wahrscheinlich so der letzte Punkt, dass ich gesagt habe, wow, das ist mein Team. So, dann bin ich dazugekommen, Ende des Jahres. Wir haben das Team auf so knapp 10 Leute hochgeholt, haben 2024 insbesondere Piloten mit vielen Kunden gemacht, so eine Credit Suisse, ähnliche Kunden, sonst so 30 Stück.
Also ganz kurz sozusagen, Credit Suisse ist sozusagen Anlaufprobleme, lange Woche gehabt. Also Kredit hält viel, hat ein Bestandsportfolio von vielen Gebäuden und hat genau diese Probleme, die ihr adressieren wird, vor der Brust.
Genau. Und da ist halt das Thema, also die haben eigene Gebäude, die sie entweder im öffentlichen oder also Publikumsfonds oder in anderen Fonds halt als Anlage zur Verfügung stellen und müssen sie ihn entsprechend managen, damit sie auch profitabel sind. Mhm. Und die wollten halt diese Lösung, also unser Counterpart bei Credit Suisse war total überzeugt, weil er einfach in diesem tiefen Asset Management drin ist, also auch jeden Tag vor dieser Herausforderung stand. Nachhaltigkeit, das wollen wir alle. Ja. Das ist aber nicht unbedingt die Herausforderung, sondern wie schaffe ich es auch, das finanziell attraktiv zu machen, weil meine Kunden, die investieren, die brauchen auch einen Return. Ja. So. Da haben wir dann genau solche Piloten gemacht, haben knapp 30 Stück gemacht, mit Beratung, aber auch Asset Managern in Deutschland und der Schweiz und haben das genutzt, um damals noch tatsächlich ein Figma-Mockup, was wir als Frontend genutzt haben, besser zu machen, die Features zu priorisieren und haben dann in der zweiten Hälfte von 2024 tatsächlich unser Produkt gelauncht. Und dann bis Ende des Jahres so die ersten 10 Kunden in SaaS-Verträge gewonnen. Und dann gleichzeitig in der zweiten Hälfte des Jahres haben wir auch eine zweite Funding-Runde gemacht. Eigentlich eine Extension von unserer Pre-Seed. Und haben nochmal knapp 4 Millionen Euro eingesammelt.
Respekt.
Da haben dann auch wieder Planet A und...
Für ein reines Tech-Play, ne? Also ja, sozusagen B2B SaaS, 4 Millionen, genau. Damit kann man ganz schön viel entwickeln. So.
Kann man ganz schön viel mit entwickeln. Was man aber auch nicht unterschätzen kann, ist, dass die Algorithmen, die dahinter laufen, ziemlich komplex sind. Okay. Und wir tatsächlich von den 20 Leuten, die wir heute sind, 14, 15 im Produkt- und Tech-Team haben und es gar nicht groß auf der Business-Seite oder im Backoffice oder ähnliches
ist. Aber ist die Herausforderung, sorry, dass ich unterbreche, ist die Herausforderung dann wirklich nur schon approved, also sozusagen Algorithmen, die sich schon bewährt haben, weil sie aus der Wissenschaft kommen und abgenickt sind und publiziert sind, einfach umzusetzen? Oder ist das und die richtige UI, UX zu schaffen für die User, damit sie damit umgehen können? Oder ist es nochmal mehr Produktentwicklung im Sinne von, ihr müsst da wirklich noch einen Schritt zusätzlich machen? Weil sonst finde ich, also viel, ich weiß nicht, ich habe so in der Schweiz sind die Löhne und Gehälter sicher höher als in Berlin.
Und auch der Salat mittags ist das Dreifache, ja.
Gut, ja. Also...
Nee, also ich glaube, das sind, also wenn ich jetzt auf ein klassisches B2B SaaS Playbook schauen würde, dann würde man sagen, ein Kunde oder ein Vertical, ein Use Case, damit starten, den exzellent machen. Mhm. Das Problem ist, wir haben, dass die Algorithmen, die wir entwickelt haben, das sind Algorithmen auf zwei Ebenen, nämlich einmal Portfolio-Optimierung und Asset-Optimierung und parallel lassen wir Energiesimulationen im Gebäude laufen, um auch die Interaktion und Interdependenzen einzelner Systeme, also Fenster, wie interagieren Fenster, Dach, Wärmepumpe und die Komponenten miteinander auch in diese Entscheidung einzuziehen. Mhm. Das heißt, grundsätzlich ist der Prozess schon mal sehr, sehr komplex. Das zweite ist, dass die Anwendung eigentlich sich über den, auch wie es heute schon läuft, über den ganzen Gebäudelebenszyklus erstreckt. Das heißt, es ist nicht nur ein klassisches enges Vertical. Wir können damit Transaktionen unterstützen mit wenig Daten. Wir können den kompletten Portfolio- und Asset-Management-Zyklus über 20, 30 Jahre unterstützen.
Also ihr könnt sozusagen bei einer Transaktion, dann müsst ihr ja bewerten, wie viel ist das Asset wert und wie viel kommt da auch an Renovierungs- oder wie viel Renovierungsstau steckt im Asset?
Also wir sind nicht der Bewerter, da gibt es tatsächlich spezialisierte Unternehmen und auch einige Plattformen für, aber wie das typischerweise abläuft, ist, dass in einem ersten Schritt der Transaktionsmanager einen Investment-Memo auf den Tisch kriegt von dem Verkäufer. Da sind 3, 4 Datenpunkte drin. Gebäudetyp, Gebäudealter, Baujahr, oftmals die Fläche, Größe, Nutzungstyp. Wenn man Glück hat, noch Gesamtverbrauch oder ein paar Informationen. Aber das ist so ein sehr, sehr heterogenes, enges Datenset. So, die Transaktionsmanager müssen jetzt, basierend darauf, heute entscheiden, ist es eigentlich in line mit meinen Unternehmenszielen? Passt das zur Fondsstrategie? Passt es zur Unternehmensstrategie? Wo steht das Gebäude? Was müsste ich über die nächsten 10, 20 Jahre eigentlich jetzt noch investieren, um meine Nachhaltigkeitsziele, meinen Dekarbonisierungspart sicherzustellen, meine Profitabilitätsziele machen und das auf sehr, sehr wenig Daten. Heute ist es oftmals Excel oder Benchmark getrieben, dann geht es meistens in das Board, Investment Committee und es wird eine Entscheidung getroffen, wir machen es oder wir machen es nicht. Es wird Beraterbudget freigegeben und dann gibt es wirklich eine sehr detaillierte Due Diligence im Gebäude.
Also im ersten Schritt seid ihr sozusagen mit dabei und könnt gut unterstützen, aber ihr seid, macht nicht die finale
Bewertung. Nein, also das überhaupt nicht. Also wir können dann tatsächlich, also wo der Vorteil bei uns liegt und was wir ändern im Prozess ist, dass dann der Nutzer mit wenig Daten genau diese Entscheidung forcieren kann und gleichzeitig nicht nur den Gebäudestatus quo analysieren kann, sondern auch, und das ist tatsächlich neu, über den Lebenszyklus hinweg abschätzen kann, was eigentlich an weiteren Kosten auf die zukommt. Das heißt, eigentlich diese ganze Value-Add-Strategie, wie man das in der Branche nennt, schon mit reinbackt in die Entscheidungsfindung, ob ich überhaupt ins Board gehe oder nicht. Das heißt, wir erhöhen damit den Durchsatz bei den Transaktionen, die Qualität der Entscheidungsfindung und vermeiden tatsächlich Fehlentscheidungen, verbranntes Geld, weil man nicht ins Gebäude geht und feststellt, das passt vorne und hinten nicht, wir müssen es doch das fallen lassen. Das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall. Das Portfolio-Management, das Gleiche. Und dann hinten raus das Gleiche auch die detaillierten Sanierungsfahrpläne. So, das ist die zweite Stufe Komplexität. Und die dritte, die dazu kommt, sind dann die unterschiedlichen Kunden. Also wir haben von Beratern, also Energieberater, Gebäudeexperten zu Asset-Managern, Eigentümern, aber auch institutionelle Investoren, Private Equities, Familienunternehmen, Pensionsfonds, bis teilweise hin zur Wohnungswirtschaft oder jetzt einzeln auch ein Facility Manager oder Kreditinstitute. Das heißt, auch die Anforderungen verändern sich. Das heißt, wie wir arbeiten ist, wir versuchen halt immer den gemeinsamen Konsens zu finden, welche Produktfeatures jetzt notwendig sind, aber die unterscheiden sich je nach Stufe der Wertschöpfungskette und je nach Kundentyp teilweise signifikant. Und da kommt tatsächlich die Komplexität bei der Entwicklung her.
Got it. Und so früher hätte man es wahrscheinlich, also klar, es ist irgendwie eine komplexe Optimierung oder eine multidimensionale Optimierung, aber früher hätte man wahrscheinlich einen Großteil davon irgendwie selber rumgeexcelt. Stelle ich mir so vor.
Ja, also interessanterweise ist diese...
Du als BCGler, du kennst dich doch bestimmt mit Excel oder mit Leuten aus, die Excel.
Mein Wohnzimmer, Excel und PowerPoint. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass die Branche eine der wenigsten digitalisierten Branchen weltweit sind. Also die letzte Grafik, die ich vom Zyklus gesehen hatte, war Forstwirtschaft und Fischerei ist noch dahinter. Und dann gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem öffentlichen Sektor. Das heißt, eigentlich heute... sind unsere Kunden entlang dieser Use Cases, die wir abdecken, zu 93-94%, haben wir selber eine Studie mit über 200 Teilnehmern gemacht, im Excel unterwegs und mit externem Support, also Beratung oder proprietären Tools, die teilweise uralt sind. Und das ist tatsächlich das Problem, wo diese Komplexität nicht gelöst werden kann. Und das ist eigentlich genau das, wo wir...
Oder immer nur punktuell. Also super viel manueller Aufwand. Ja, genau. Punktuell, dann hast du es einmal kurz gelöst, aber dann, wenn du 2 Monate später wieder raufgucken willst...
Genau, und es ist ein total manueller Prozess. Also wenn wir mit unseren Kunden reden oder dort, wo wir jetzt unsere Lösung implementieren, dann kriegen wir zurückgespielt, dass der Prozess, alleine die Daten zusammenzutragen, jedes Jahr wieder. Also es gibt unsere Reporting-Zyklen, wo Verbrauchsdaten gesammelt werden, zusammengetragen werden. Dann wird auf Excel-Ebene, auf Gebäudeebene werden die Excels aktualisiert. Es werden neue Komponenten oder Gebäudedaten gesammelt. Teilweise gab es auch irgendwie Audits oder der Facility Manager bringt neue Daten rein. Das ist eigentlich dieser Prozess, teilweise 2 bis 3 Monate pro Jahr sämtliche Asset Manager bindet und dann geht tatsächlich erst der Budgetierungsprozess los, wo man sich eigentlich fragt, okay, was muss ich in den nächsten 10 Jahren machen? Wie viel Geld habe ich? Welches Gebäude kommt zuerst dran? Das ist auch wieder manuell. Das ist diese ganze Branche versagt eigentlich oder verbringt ihre Zeit überwiegend auf nicht wertschöpfungs- oder nicht wertbringenden Maßnahmen. Damit könnten sie viel besser im Haus arbeiten. Sie könnten viel mehr Service für die Mieter, für die Wertsteigerung dieser Gebäude leisten. Stattdessen wühlen sie im Excel rum. Das ist tatsächlich ein Problem heute.
Got it. Und warum ist der Gebäudesektor so der schlafende Riese? Also warum macht es Sinn, sich da damit zu befassen? Da hast du, glaube ich, auch einen ziemlich starken Take drauf, oder?
Ja, also warum man ein schlafender Riese ist oder warum es Sinn macht, sich damit zu befassen, das merke ich auch die Woche.
Warte, du warst auf irgendeiner Konferenz hier.
Ja, genau, ich war auf dem CIA Nachhaltigkeitskongress in Berlin 2 Tage. Das ist eigentlich, die CIA ist so der wichtigste Verband in Deutschland für die Immobilienwirtschaft. Sehr, sehr gute Innovationseinheit, die uns als Mitglieder, auch als Startup, sehr unterstützt. Und es war eigentlich so, es sind so 2, 3 Events pro Jahr und der Nachhaltigkeitskongress ist halt ein großes Thema.
Okay. Das heißt, du hast jetzt 2, 3 Tage Konferenz in den Knochen und das ist schon alles mehrmals gesagt, was ich dich jetzt hier nochmal
Ich hoffe nicht, dass ich das einfach nur wiederhole. Aber also ich glaube, das Problem dieses Sektors ist, dass eigentlich knapp 40% der energierelevanten Emissionen aus diesem Sektor kommen.
So, das ist 40%?
40% weltweit, ne, über den Schnitt. Und dann weiterhin ist es so, dass Neubau auch dafür verantwortlich ist, insbesondere das CO2, was im Beton gebunden ist. Ja. Aber dadurch, dass der Neubau in Europa und in Deutschland sehr, sehr stark zurückgegangen ist durch Regulierung und Investitionsunsicherheit, fokussiert sich halt das Dekarbonisierungspotenzial so 60-80% auf den Bestand. So. Mhm. Da muss man rein und da wird heute einfach zu wenig gemacht. Ich sagte vorhin, Renovierungswelle in Europa. Die EU hatte sich irgendwann mal zum Ziel gesetzt, 30 Millionen Gebäude zu sanieren in den nächsten Jahren. Das kann man übersetzen in eine Renovierungsquote von 2,5% der Gebäude pro Jahr. Ich glaube, je nach Land sind wir jetzt um und bei plus minus 1%, also hängen massiv hinterher.
Hört sich fast so an wie die Defense-Budgets, die NATO.
Ja, richtig.
Waren wir viele Jahre ja auch.
Ja, und tatsächlich liegt es wirklich an dieser Komplexität zwischen Portfolio und Asset auf der einen Seite, dann Kosten und CO2 auf der anderen Seite. Dann sehen wir halt sehr, sehr viel Unsicherheit im Markt. Also Trump jetzt als letztes, aber zum Beispiel auch die kürzlich diskutierte EU-Omnibus-Idee eigentlich, sehr, sehr viele Unternehmen bei der beim ESG-Reporting zu befreien oder den Umfang der KPIs deutlich runterzusetzen, was unserer Meinung nach und auch, glaube ich, unisono in der Industrie nicht als Hindernis, sondern eher als Beschleunigung der Transformation gesehen werden. Denn eigentlich ist schon seit ein paar Jahren vielen Leuten klar, Geld kann man in diesem Markt nur machen, wenn ich grüne Immobilien habe, denn da kann ich mehr Geld nehmen, ich habe höhere Mieten, ich habe ein attraktiveres Portfolio und übrigens das Warten.
Aber von Reporting-Pflichten befreien ist doch eigentlich für euer Businessmodell dann gar nicht so gut, weil aus eurem Tool, so wie ich es verstehe, müssten doch dann die ganzen Reportings auch super easy rauspurzeln. Also eine Reportingpflicht würde bei euch eher zu einer höheren Adoption führen.
Tatsächlich nicht, denn wir sind kein Reporting-Tool. Das ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen. Also es gibt eigentlich so vor uns in der Wertschöpfungskette und nach uns, also vor uns liegen klassischerweise die ESG-Reporting-Tools oder Benchmarking-Tools. Hm. Man sicherlich mal gehört, Building Minds, DeepKey, das sind so große Spieler am Markt. Da geht es wirklich um Reporting. Ne? Ich muss meinen Standards anhalten, ich muss pro Jahr Energieverbrauch, Ähnliches konsolidieren, aufarbeiten und zurücksenden. So klassisches Cost-Center, sehr, sehr stark getrieben vom Sustainability oder ESG-Manager. Wir kommen tatsächlich erst danach. Also wir integrieren uns genau in diese Software rein, über APIs, über Schnittstellen, basieren unsere Arbeit praktisch auf den bestehenden Daten und gehen dann tatsächlich in die Tiefe, wenn es um die Erstellung von Dekarbonisierung und Investmentstrategien geht und in der zweiten Stufe Erstellung von Sanierungsplänen im Gebäude. Mhm. Das ist, was wir machen. Das heißt, wir sind eigentlich mit dem Reporting nicht betraut in unserem Tool. Was wir tun und was für viele Regulierungen zum Beispiel ein Thema ist, Artikel 9 Fonds oder ähnliche, die müssen nicht nur Verbräuche dokumentieren, sondern insbesondere, wenn sie in Bestandsunternehmen investieren, müssen sie tatsächlich auch Maßnahmen scharf dokumentieren, was sie über die nächsten Jahre geplant haben. Das heißt, wir oder unser Tool spielt dann wieder in diese ESG-Reporting-Tools zurück, welche Maßnahmen pro Liegenschaft eigentlich über die nächsten Jahre geplant ist, damit sie zum Beispiel sich dann Richtung einem Artikel 9 Fonds oder anderen
Zertifizierungen. Was ist ein Artikel 9 Fonds? Das sagt mir gar nichts.
Das ist eine Regulierung, es gibt Artikel 9, 6, 9, es gibt DGNB-Zertifizierung, es gibt SFDR-Reporting, also das ist auch wieder die Komplexität, die wir halt im Markt sehen. Je nachdem, unter welcher Regulierung unser Kunde liegt, gibt es halt andere Anforderungen oder andere Datenformate, die wir erfüllen müssen.
Mhm. Und checken das eure Kunden direkt oder verwechseln die euch auch manchmal mit anderen Tools, die sozusagen adjacent sind in der Wertschöpfung. Also wie erklärt ihr euren Kunden den Unterschied zwischen dem, was ihr macht und anderen Themen, digitaler Gebäudepass oder so?
Also ich glaube, als ich angefangen habe bei Optimal, war es tatsächlich immer so, die Standardantwort war immer, nee, wir haben schon ESG-Reporting, braucht man nicht. Das hat mich am Anfang mal relativ genervt und dann haben wir eigentlich schnell festgestellt, dass das, was wir machen, tatsächlich eine neue Kategorie ist in der Industrie. Ja, nicht nur ein Ersatz von Excel und Beratung, und haben versucht, einen eigenen Begriff dafür mal zu finden. Wir nennen es heute Real Estate Decision Intelligence, kurz REDI. Und was wir jetzt eigentlich heute versuchen, ist, den Kunden sehr, sehr klar zu sagen, es ist nicht Reporting, wir gehen auch nicht ins Gebäude, wir müssen auch nicht danach die Umsetzung, wir gehen auch nicht in die Baustellenplanung oder die Umsetzung, Planung, Realisierung oder ins Tendering. Da gibt es ganz tolle Tools heute schon. Genauso beim ESG, mit denen partnern wir auch viel zusammen, sondern wir versuchen im Prinzip, Transparenz über Portfolios und Entscheidungen und datenbasierte Entscheidungen mit Bezug auf Investitions- und CO2-Planung sicherzustellen. Und das ist eigentlich ein komplett neues Vertical, was es so bisher noch nicht gegeben hat.
Mhm. Also regulatorische Compliance, wahrscheinlich immer so die Eckpfeiler oder die harten Constraints, denen man nicht raus will. Und dann ist es irgendwie eine Balance aus CapEx und CO2-Reduktion.
Genau, also der Nutzer kann unterschiedliche Grenzwerte oder Einschränkungen oder Ziele tatsächlich einstellen. Es können zum Beispiel auch operative CO2- oder Heizkosten sein, wonach man zum Beispiel steuert, dass man die runterkriegt. Also wenn ich zum Beispiel ein Portfolio oder ein Wohngebäude-Portfolio habe und möchte den Mietern, die vielleicht sogar gar nicht so zahlungsstark sind, von der alten Ölheizung, die ziemlich teuer ist, befreien. Mhm. Da kann ich auch danach zum Beispiel steuern. Das haben wir oft bei Wohnungswirtschaftsunternehmen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ein Fonds bin, der nur Prime Assets in der Londoner Innenstadt hat, die sehr, sehr hoch bewertet sind und wo eigentlich auch der Mieter jeden Preis zahlt, der möglich ist, dann ist das eigentlich gar nicht das Thema. Dann geht es vielmehr darum, die maximal zu zertifizieren, Aushängeschild zu haben und maximal viel CO2 rauszunehmen, also wie so ein Gütesiegel. Mhm. Das erlaubt halt unser Tool individuell halt genau unterschiedliche Zielsetzungen reinzunehmen, aber zum Beispiel auch Constraints. Also wenn es zum Beispiel darum geht, ich habe über 3 Jahre nur ein gewisses Budget zur Verfügung oder ich möchte immer mit, sagen wir mal, minimalinvasiven Maßnahmen starten, also hydraulischer Abgleich oder ich möchte ein PV-System einbauen.
Das finde ich spannend. Ja. Die Maßnahmen, was gibt es für Maßnahmen? Also mir fällt ein, okay, Wärmepumpe, also mir fällt ein, Gebäudehülle, hatten wir auch Warmo, glaube ich, hier schon, oder Warm? Nee, Warm hatten wir hier, Warmo kommt bald.
Ja.
Warmo macht Wärmepumpe und Warm macht diese Einblasdämmung.
Ja.
Oder es gibt Fenster austauschen, was gibt's noch? Oder Dach isolieren, ist ja auch Isolation.
Ja, also wir, also wahrscheinlich kann man das mindestens auf drei Komponententypen aufteilen. A ist einmal die Gebäudehülle, das also Fenster, Dach, Isolation, alles, was irgendwie sichtbar draußen ist. Mhm. Dann aber natürlich auch im Gebäude Isolation, also die einzelnen Kellerdecken zum Beispiel oder die Isolation hoch zum Dach. Das sind halt wichtige Themen, wo man dran arbeiten kann. Meistens aber sehr, sehr eingriffsintensiv und teuer. Muss nicht immer der erste Weg sein.
Okay.
Das zweite sind halt die ganzen, im Englischen würden sagen HVAC-Komponenten, also Heizung, Kühlung, Lüftung etc. Da fallen dann auch Wärmepumpen rein, da fällt eine Fernwärme rein, da fallen aber auch Kühlungen rein und ähnliches. Und dann gibt's halt die ganzen Energieeffizienzthemen. Ja? Also ich könnte zum Beispiel ein Building-Management-System einbauen. Ich kann Sensorik auf, also so klassische Diffion, ja, ich kann eine Sensorik auf eine Heizung setzen und damit nochmal 10-20% Verbrauch rausnehmen, weil ich sie einfach deutlich besser steuere. So in Berlin zum Beispiel die Green Fusion, die das machen. Oder
ja, ich kann das auch im Podcast die nächste Woche.
Ich hab gehört, die waren da, ja? Der Paul.
Genau, die sind, ja. Genau, die sind, weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge wir senden, je nachdem, aber ja.
Genau, und solche Sachen oder zum Beispiel das Thema, dass ich grüne Stromverträge zum Beispiel ganz am Anfang nutze und darauf als großer Portfoliohalter umsteige. Also ganz anders Strom einkaufe und schon mal runterzukommen.
Damit kenne ich mich wiederum aus.
Das glaube ich. Aber das sind wahrscheinlich so die drei großen Komponenten, über die wir nachdenken und die unser Tool tatsächlich so standardmäßig reflektiert. Und dann wichtig, wir erweitern halt diese Toolbox kontinuierlich über Partnerschaften. Mhm. Beispielsweise mit einer Green Fusion, beispielsweise mit einer Diffion. Um einfach an unseren Kunden noch mehr Komponenten anzubieten, damit man die auch holistisch in so eine Renovierungsstrategie oder Portfoliostrategie integrieren kann.
Cool. Und das heißt, lass uns mal reinzoomen in die Nutzer und Kunden, die ihr habt. Also wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Experten-Views und Nicht-Experten-Views und Aggregationsebenen, die man in so einem Tool braucht, um unterschiedliche Nutzer zu adressieren, oder?
Ja, also wir haben tatsächlich eine sehr interessante Nutzergruppe. Also ich kann ja vielleicht mal bei den Kunden anfangen und gehen mal in die Nutzer rein.
Und wie finden die euch? Wie gewinnt ihr die, so diese ganzen Themen?
Jetzt kommen ganz viele Fragen. Ja, ja. Versuche ich sie alle auseinanderzuhalten. Also Kunden, mit wem arbeiten wir? Grundsätzlich, wir sind ein B2B-Unternehmen. Das heißt, der Häuslebauer, wie man im Schwabenland sagt, den haben wir natürlich nicht mit drin. Wir haben auch sehr, sehr kleine Portfolios nicht drin. Also wenn ich jetzt ein Privatinvestor bin und 5 Gebäude hat, dann macht das für uns relativ wenig Sinn.
Ja.
Da gibt's auch sehr tolle Tools für. Da gibt's irgendwie eine Reneo, da gibt's eben eine Watt42, eine Purpose Green. Die decken genau diesen Markt sehr, sehr gut ab. Wir gehen auf B2B und das sind dann typischerweise Asset Manager, das sind institutionelle Investoren, das sind aber auch Corporates, die ihre eigenen Gebäude haben. Wir sprechen mit Beratung, Facility Managern. Das ist vielleicht so die ganze gesamte Bandbreite, mit dem wir arbeiten.
Wer sind dir die Liebsten?
Das ist tatsächlich unabhängig von dem Kundentyp, sondern was uns immer wichtig ist, dass wir, das sind so wahrscheinlich 4-5 Kriterien, worauf wir schauen. A, das Unternehmen muss Erfahrung haben mit Startups, mit Innovationen und das sehr, sehr publik machen. Das ist für uns immer so ein, wie so eine Art Siegel, wo wir sehen, ich bin nicht der Erste, der erstmal erklären muss, wie ein junges Unternehmen arbeitet. Ich habe mich da viel bei BCG damals auch immer mit beschäftigt, warum funktioniert Corporate und Startup nicht von beiden Seiten. Nicht, dass das dem anderen die Schuld zu schieben,
sondern
wie
kann man
es besser machen. Ja, genau, also das ist für uns super, super wichtig. Das habe ich einen wichtigen Punkt mitgenommen haben. Zweitens, ist der Budgethalter mit dabei? Ansonsten reden wir über Wochen und Monate. Dritte ist, sind eigentlich die Daten zu einem gewissen Grad vorhanden? Das ist wichtig. Wir brauchen nicht viele Daten, aber es muss das Gefühl beim Kunden da sein, dass es da ist. Das vierte ist...
Aber ihr könnt auch Daten auffüllen, oder?
Ja,
also
genau.
Wenn die Datenlage nicht perfekt ist, dann könnt ihr...
Genau, das können wir auch machen, ja. So, vielleicht ist das vierte ist für uns, dass es einen gewissen Need gibt, ein Tool auch zu kaufen oder zu adaptieren und nicht nur sich mal ein ganzes Team ein bisschen berieseln lassen möchte, weil dafür haben wir einfach die Zeit nicht. So, das sind so, würde ich so zusammenfassen, so der Traumkunde, den wir sehen können.
Oder so Mindestgröße oder sowas, Portfolio?
Also wir haben Portfolios, die bei 20 Gebäuden starten. Das können dann 150.000 Quadratmeter sein. Wir gehen hoch, jetzt der größte Kunde, den wir gerade haben, wo wir die ersten Teams jetzt ongeboardet haben, die haben so 50 Milliarden Asset under Management. Wir sprechen aber auch mit den ganz großen, im Grunde sind wir eher bei so 300 Milliarden. Also die ganze Bandbreite klingt viel. Das heißt auch nicht, dass wir in einem Zug tatsächlich alle Gebäude direkt in unsere Plattform ziehen. Also es passiert meistens immer pro Portfolio oder wir starten mit einem Land oder mit einem Fonds oder mit einem Team, je nachdem, wie die Kunden aufgeteilt sind. Um vielleicht zurückzukommen zu den Nutzern, also wer, wenn ich so einen klassischen Asset Manager sehe, wer ist unser Nutzer? Wir starten beim Transaktionsmanager, wir haben den Asset und Portfolio Manager, wir haben dann typischerweise den Konstruktionsmanager oder das technische Asset Management, was Sanierungspläne in die Umsetzung bringt, die Beschaffung macht, einen General Contractor zum Beispiel koordiniert, praktisch so am Ende der Wertschöpfungskette sitzt und oben drüber sitzt meistens ESG oder das Sustainability Management, die halt Grenzwerte vorgeben im Portfolio zu sagen, wir müssen bis 2040 auf netto Null sein oder wir möchten bis 2030 ein Fossil Fuel Out haben oder bis 2028 möchten wir überall PV haben. So, das sind unsere Nutzer. Weshalb wir bei der Anzahl der Nutzer sehr, sehr tief in den Prozessen und den Workflows der Kunden tatsächlich integriert sind. Deswegen dauert es teilweise manchmal ein bisschen länger, weil wir sind halt auch tagtäglich ein zu nutzendes Tool damit geworden und kein One-Off. Also man nutzt unser Tool nicht einmal und dann ruft man zwei Jahre später wieder an, sondern wir sind tatsächlich entlang des gesamten Lebenszyklus end-to-end für den Kunden da.
Got it.
Ja.
Und wie, wenn man jetzt alle eure Kunden zusammennimmt, wenn man so über adressierbaren Markt und so, da wird der Eric Schmidt ja sicher auch drauf geguckt haben.
Ich weiß nicht, ob der Eric Schmidt darauf geguckt hat.
Das ist ein Riesenmarkt, oder?
Ja, das ist ein Riesenmarkt. Also wir haben mal geschätzt, jetzt nur B2B, Europa, Schweiz, UK, USA, gibt es so knapp 270 bis 300 Millionen Gebäude. Das heute, also so ganz grob geschätzt.
Also alle Gebäude, jetzt nicht die für euch
relevanten. Genau, nur für die uns relevanten, ne, die wir adressieren können. Okay. So knapp 270 bis 300 Millionen Gebäude.
300 Millionen.
Genau, das heißt, das ist zum Beispiel der erste Use Case, wo wir sagen, Portfolio und Asset Management, ich muss wissen, wo die Gebäude stehen, ich muss die 20 Jahre lang Richtung Netto Null treiben. Das ist der erste Block vom Markt. Der zweite ist, dass man heute davon ausgeht, so 10 bis 15 Millionen Transaktionen pro Jahr. Teilweise jetzt steigend, weil...
Millionen Transaktionen.
Pro Jahr, also Gebäude.
Ja.
Pro Jahr.
Also,
genau. Kaufen, verkaufen, so. Da können wir auch mit rein. Das steigt auch gerade wieder. Also erste Unternehmen trotz Unsicherheit geben wieder richtig Gas und investieren. Und das dritte ist, was ich sagte, so 5 bis 15% der Gebäude werden pro Jahr in so einem Portfolio renoviert. Das heißt, so Sanierungspläne sind nochmal 30 Millionen. Wenn ich darum die Klammer ziehe, dann schätzen wir, dass es ein Markt von 200 Milliarden Euro pro Jahr ist. Und zwar auf Planungsleistung, auf Erstellung von Strategien und Sanierungsplänen. Da sind keine Komponenten drin, da ist keine Umsetzung drin, da ist kein Handwerker drin, der das im Gebäude macht. Dazu zu sagen ist, dass wir den heute natürlich nicht so einfach adressieren können, weil 93% schätzungsweise im Excel und von Fremddienstleistern oder proprietären Tools bedient wird heute. Aber wir sehen halt, dass in diesem Markt gerade ein Umdenken stattfindet und sehr, sehr viel weg von Fremdleistung geht, hin zu Insourcing, zu eigenen Tools, zu Akquisition neuer Tools, einfach um nicht nur Transparenz, sondern wieder Entscheidung, die Entscheidungsmacht im Haus zu haben.
Got it. Und also das hatte ich auch schon kurz gefragt, aber da habe ich irgendwie 5 Fragen auf einmal gestellt, das war ein bisschen unfair.
Ja.
Wie kommt ihr an die Kunden ran? Wie finden die euch? Ja. Also außer, dass du jetzt auf zum Beispiel dieser Messe hier in Berlin oder Konferenz warst.
Also tatsächlich es war für mich auch interessant zu lernen, die Real Estate Branche eine sehr persönliche Messe. Also wird der Kontakt sehr hoch geschätzt. Das heißt, tatsächlich sind Konferenzen unser Nummer 1 Kanal. Das heißt, wir gehen eigentlich nie hin und warten drauf, dass jemand uns die Hand schütteln will, sondern wir buchen vorab halt alle unsere Termine durch und sind dann tagelang durchgetaktet und dort treffen wir aber die Entscheider. So, das ist super wichtig. Also Expo Real, wir waren jetzt auf der MIPIM in Cannes. Es kommt das UAI-Event in London. Das sind so, wir haben wahrscheinlich so 5 bis 10 sehr, sehr große Messen. Das zweite ist, weil Vertrauen extrem hochgeschätzt wird in der Branche, dass wir sehr stark auf unsere Investoren uns verlassen können. Also sowohl Planet A als auch Bitstone und Realize Ventures und Compass VC, die sehr, sehr eng im Real Estate und im Konstruktionsmarkt unterwegs sind und alle Partner tatsächlich vor 10, 20, 30 Jahren in dieser Branche unterwegs waren. Das heißt, die können uns sehr gut die Türen öffnen und auch sehr, sehr gut helfen zu navigieren, wo Sinn macht zu sprechen. Dritte, auch wieder auf der persönlichen Ebene. Wir haben uns ein Angel- und Advisor-Netzwerk aufgebaut, bestehend nicht nur aus den Professoren, die diese Lösung mit vorangetragen haben und ein paar KI- und B2B-SaaS-Experten, sondern auch Experten aus der Branche. Zum Beispiel den Professor Alexander von Elderly, der war 17 Jahre Vorstand bei CBRE in Europa. Wir haben Julia Alt, die war für PwC weltweit fürs Digital Real Estate verantwortlich. Das heißt, viele Leute, die sehr, sehr guten Zugang zu der Branche haben und uns einfach helfen können, Türen zu öffnen, beiseite zu stehen, die richtigen Fragen zu stellen. Wir machen natürlich auch Outbound Marketing-Kampagnen. Das funktioniert teilweise ganz gut. Mhm. Und wir kriegen
machen
halt...
Wir auch super viel, ja.
Ja, genau. Und seitdem wir letztes Jahr zwei Branchenpreise gewonnen haben, kriegen wir tatsächlich auch zunehmend gute Inbound-Leads.
Cool.
Und Empfehlungen von bestehenden Kunden zunehmend jetzt auch qualifizierte Leads inbound rein.
Mhm.
Und das sind eigentlich so die Kanäle, die wir bespielen.
Got it. Und wo steht ihr? Kannst du irgendwas sagen zur Größe des Unternehmens? Also ja. Wie viele Kunden habt ihr? Wie viel Umsatz und wie viel Marge macht ihr auf? Nein, natürlich. Aber wie viele Mitarbeiter habt ihr oder irgendwelche Proxys, die uns so ein bisschen...
Ja, genau. Also wir haben jetzt 20 Mitarbeiter, Unternehmen okay. Knapp.
In Zürich,
Großteil in Zürich. 12 Nationalitäten, fast 40% Frauenanteil, was recht ungewöhnlich sowohl für B2B SaaS als auch Real Estate ist.
Ja. Geschweige denn Energie.
Ja, Energie auch, ja, wenn ich an meine Zeit bei den Energieunternehmen denke.
Ja.
Wir sind tatsächlich gerade recht gut auf dem Weg, bis Mitte des Jahres eine Million ARR zu können. Das ist so grob das Ziel, wo wir hinwollen. Das übersetzt sich dann wahrscheinlich so in 10, 15 Beratungskunden. Und so
dann seid ihr ja irgendwann im Seed-Territory.
Genau, das kann sein. Wir haben recht ambitionierte Ziele bis Ende des Jahres. Sind da jetzt so seit knapp 9 Monaten seit Launch halt dran, da hinzukommen. Also ist ambitioniert, ist sportlich, aber wir kriegen es teilweise echt ganz gut hin, das zu navigieren. Und dann ist tatsächlich die Idee Ende des Jahres auch ins Fundraising zu gehen. Ne?
Okay, das ist ja gut, dass du jetzt sozusagen Energiezone berühmt wirst. Und ich hoffe, dass
eine bessere Bühne hätte ich mir nicht vorstellen können.
Relevante VCs euch auch zuhören. Ja. Aber okay, das wäre dann so das Ziel, gegen Ende des Jahres eine größere Seed-Runde zu machen.
Ja, genau.
Mit 1 Million RA oder drüber könnt ihr dann eigentlich...
Schon mal wert gekommen, die Ambition ist deutlich höher und das ist die Idee, ja.
Und kannst du noch was sagen? So, ich kenne mich halt überhaupt nicht aus. Ich muss ein bisschen gefährliches Halbwissen. Ich muss hier so ein Franzbrötchen essen, damit es nicht ganz so auffällt. Aber ablenken. Aber sagen Differenzierung versus andere Player.
Ja.
Also es gibt ja schon andere PropTechs, die irgendwie
absolut.
ESG oder du hast gesagt Reporting hatten wir schon ein bisschen die Abgrenzung. Aber wie würdest du das nochmal framen? Weil
genau.
Für mich scheint der Markt auch ein bisschen so competitive zu sein. Ihr habt eine neue Kategorie, okay, aber...
Ja, genau. Also ich gucke immer, wenn wir auf... Also man kann das relativ gut aufclustern über den Gebäudelebenszyklus, wer wo sitzt und was er macht. Ich nehme gerne immer noch eine zweite Ebene dazu, ist, was eigentlich die Situation des Kunden ist und was er wirklich für ein Use Case hat. So, wenn ich jetzt auf ESG-Reporting gucke, das machen wir überhaupt nicht, da werden wir nicht rein, das ist überhaupt nicht unser Spiel. Da gibt es sehr, sehr große Spieler, die mehrere hundert Millionen graced haben, jetzt IPOs in der Branche diskutiert werden. Das hätte man vor 10 Jahren machen müssen.
Mhm.
So. Was teilweise die, das ist so die zweite Kategorie Spieler, was teilweise auch diese Spieler machen, sind indikativ versuchen, die Kosten und Impact von Renovierungsplänen abzuleiten für die Gebäude, die sie sowieso in der Plattform haben. Das sind einfache Benchmarks, das hilft schon mal Transparenz zu schaffen. Das ist ein Use Case, den typischerweise Kunden haben, mit dem wir gar nicht arbeiten. Aber wir sind meistens einen Schritt weiter, wir arbeiten mit den more sophistizierten Kunden, die tatsächlich mehr über ihre Gebäude kennen und wissen und viel tiefer dran arbeiten. Die sind, die treffen ab und zu mal bei einzelnen Pitches oder bei einzelnen Veranstaltungen, aber so wie wir uns eigentlich positionieren, ist tatsächlich dieses datengetriebene Entscheidung und das über Portfolio und Asset und das über den Lebenszyklus und da gibt's eigentlich wenig Competitor, die genau das in der Tiefe und mit der Komplexität können. So, das heißt, wir...
Also sie können auch nicht reinwachsen irgendwie. Also so
sicherlich
Richtung.
Können sie das. Also das kann ich gar nicht in Abrede stellen. Ne? Das sind alles tolle Teams, super Founder, wir kennen die. Das ist nicht der Punkt, sondern ich glaube, da, wo wir uns gerade positioniert haben, kommt mit sehr viel Komplexität, die wir reinstecken müssen, sehr, sehr viel Geld, was wir in die Entwicklung stecken müssen. Wahrscheinlich auch ein Stück weit eine Fokussierung auf einen Submarkt und ein sehr klares Anwendungsprofil oder Use Cases. So. Und wir sind tatsächlich, wenn wir mit den Kunden reden, seltener in der Diskussion, warum jetzt nicht Competitor A, B oder C, sondern die größte Diskussion, die wir mal haben, warum weg von den bestehenden Systemen? Warum möchte ich beispielsweise Excel oder meinen Berater aufgeben? Warum möchte ich...
Ja, that's obvious.
Richtig.
Würde ich jetzt sagen.
Ja, genau. Aber wir reden teilweise über, selbst bei mittleren Kunden, 40, 50 Nutzer unserer Plattform über diverse Bereiche hinweg. Und das sind dann teilweise sehr, sehr seniore Leute, so wie Portfolio- und Fondsmanager.
Okay.
Die alle mitzunehmen und davon überzeugen, ist teilweise eine ganz schöne Arbeit.
glaube ich, auch selbst dann Onboarding und selbst wenn die sich irgendwann mal entschieden haben, dann die richtig in die Nutzung zu bekommen, ist wahrscheinlich auch viel Education und Training, oder?
Sehr viel. Also klassischerweise fühlt sich das wieder wie ein Beratungsprojekt an, also back to the roots. Ich dachte, ich kann irgendwann mal die Folien an den Nagel hängen. Mhm. Teilweise haben wir das aber immer noch. Und jetzt ist es wirklich so, dass wir dann komplette Changement machen. Wir setzen einen komplett neuen IT-Blueprint auf. Was ersetzen wir, was ergänzen wir, wo linken wir uns in bestehende Systeme rein?
Viel krass.
Genau, so das heißt, dass das
auch nicht aufwendig.
Sehr aufwendig, dauert sehr lange, dann natürlich aber, wenn man einmal drin ist, auch sehr, sehr sicher und sehr groß und auch sehr, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mhm. Das ist aber auch tatsächlich der Grund, warum man sich nur auf einen Kundentypen spezialisieren, sondern auch sehr gerne mit Beratungen zusammenarbeiten oder kleineren Spielern, weil die einfach sehr schnell sehen, die verstehen das Produkt beim ersten Sehen, sehen total den Mehrwert, wie das eigentlich in ihrem Toolkit denen mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Marge bringen kann und fangen meistens nach ein, zwei Gesprächen an, das Tool zu nutzen und in ihre Pitches tatsächlich mit reinzunehmen.
Mhm. Entschuldigung, ich kaufe hier noch dein Franzbrötchen.
Bitte.
Und das ist dann auch wahrscheinlich so Richtung Mold oder Login ist wahrscheinlich die Argumentation, wenn du erstmal drin bist, dann hast du den Account für länger.
Genau, wir hoffen das, ja, dass es so ist. Bisher sieht es genauso aus, weil eigentlich so ein System möchte man nicht mehr austauschen. Es ist darauf angelegt, eigentlich das Portfolio bis zum Ende der Lebenszeit zu steuern und zu optimieren. Also nicht nur Strategien zu setzen, auch kontinuierlich zu hinterfragen, automatisiert, ist es noch das Richtige oder nicht, wenn jetzt eine neue Regulierung reinkommt oder das Stadtwerk entscheidet, die Fernwärme doch schneller auszubauen, dann reflektiert unser Tool das und gibt proaktiv neue Strategien raus. Und auch halt,
Das ist ja super viele Datenquellen ja irgendwie maintainen. Das ist auch gar nicht so leicht.
Wir linken uns in sehr viele öffentliche Datenquellen. Wir haben proprietäre Daten und dann haben wir sehr viele Partner heute schon, bauen ein Partnernetzwerk auf, mit dem wir relativ gut auf Augenhöhe und mit gegenseitigen Vorteilen zusammenarbeiten. Das hilft auf der einen Seite Richtung Mode tatsächlich, sich zu verlinken. Beispielsweise auf der MIPIM in Cannes unsere Partnerschaft mit Building Minds, ein relativ großer ESG-Spieler, mit dem wir sehr, sehr gerne zusammenarbeiten, bekannt gegeben. Und für den Kunden ist es ein riesengroßer Gewinn. Ne? Also keiner der Kunden hat Lust, ein neues System onzuboarden, Datenmigration über Monate zu machen. So. Und wir können den Kunden jetzt anbieten, Zukunft auf Knopfdruck, praktisch von Reporting über Entscheidungsfindung alles aus seiner Hand anzubieten. Und das hilft uns natürlich auch beim Kunden für Begeisterung zu sorgen.
Mhm. Und nochmal, vielleicht auch, kannst du ja dann deinen potenziellen Investoren vorspielen in den Podcast, so Richtung Produktvision längerfristig. Also wollt ihr noch mehr machen als das, was ihr jetzt schon macht? Also geht es irgendwie eher Richtung Plattform oder weiter über Partner? Oder also, was braucht es sozusagen für eure Produktvision, um das noch richtig groß zu machen?
Ja, ich glaube, Startpunkt war wirklich diese Komplexität zu lösen zwischen CO2 und CapEx, Portfolio und Asset. Und da sind wir jetzt. Das ist ein Riesenthema, was wir schon mal geschafft haben in der Branche. Und das zweite ist, unsere Kunden sagen uns unisono, sie wollen keinen Dschungel aus Point Solutions. Das kann ich total nachvollziehen. Ja, sie sind in mehreren Ländern, mehrere Teams. Die haben keine Lust, noch weitere fragmentierte Systeme zu haben. Das heißt, wir sind total da dran, Skalierbarkeit in andere Länder, möglichst viel Coverage auf der Geografien. Wir decken heute schon alle Gebäudetypen und Assetklassen ab, alle Sondersorten, wir decken alle User ab. Wir sind jetzt auf der Geografie noch stärker unterwegs. Das versuchen wir hinzukriegen. Das zweite sind die Daten und fragmentierte Silos. Das ist wirklich der Nummer eins Grund in der Industrie, keine neuen Tools zu akquirieren, ist, weil die IT-Landschaft heute schon extrem fragmentiert ist und die Daten sonst vorliegen. Also nur mal so im Vergleich zu anderen. 13% der Unternehmen haben nur Realtime-Daten. Ich glaube, 80% haben keine Daten.
13%. Also haben 87% keine Realtime-Daten.
Nein, genau. Also zum Beispiel keine Smart Meter, keinen Zugriff auf, was passiert gerade im Gebäude. 80% haben keine systematische Datenstrategie. Mhm. Das heißt, was wir versuchen, ist auf der einen Seite über zunehmenden Einsatz von KI rundherum unsere Kernprozesse, zum Beispiel Daten zu scrapen oder sehr, sehr heterogene Daten aufzuarbeiten, um unser Tool zu kriegen, dass der Kunde nicht mehr diese Komplexität hat. Aber zum Beispiel auch mit Partnern zusammenzuarbeiten. Also wenn ihr zum Beispiel über ein ESG-Tool oder einen BMS-Anbieter denke, mit dem eine einfache API zu haben und dem Kunden überhaupt nicht mehr die Komplexität aufzubürden, zu sagen, ich muss jetzt noch das und das alles verbinden, sondern wir können es selber machen. Das ist ein zweites Thema, woran wir arbeiten und gerade sehr, sehr viel Zeit investieren. Das ist, glaube ich, das Dritte, was wir noch stärker hinkriegen wollen, was unsere Vision ist, ist eigentlich das Vertrauen in einem Tool. Also jetzt nicht nur auf einer Vertriebsseite, sondern tatsächlich in einem Tool. So, wir arbeiten mit sehr, sehr physikalischen Kenngrößen. Insbesondere die Berater lieben das. Die gehen sehr tief rein, setzen sich mit einem Taschenrechner hin, hinterfragen alles. Und wenn dann die Nachkommastelle nicht stimmt, dann kommen Fragen. Mhm. Das heißt, was wir gerade versuchen, ist, noch mehr Klarheit zu Datenquellen, zu verwendeten Verfahren, zu Normen etc. zu geben. Da nehmen wir was auch was glaube ich ein großes Problem in der Branche ist, dass immer wieder gesagt wird, KI ist ein großes Buzzword. Wir haben Angst vor einer Blackbox, wo ich vorne was reinschmeiße, hinten was rauskommt und ich als Experte meine Rolle verliere und auch gar nicht mein Wissen mehr integrieren kann, um das Gebäude noch besser zu machen, weil die Leute kennen ja das Wissen. Also es ist ja nicht, dass wir die Experten aus dem Gebäude trennen wollen, sondern wir sehen uns eher als Empowerment des Expertenwissens. Mhm. Das sind, glaube ich, so die wahrscheinlich auch Richtung nächste Funding-Runde und danach die Sachen, die wir halt angehen wollen und in unserem Trip setzen wollen.
Ja. Lass uns so langsam zum Ende kommen. Wir müssen immer vorsichtig umgehen mit der wertvollen Zeit unserer Hörer. Die sind so eine Stunde maximal beim Wäsche zusammenlegen oder abwaschen oder commuten.
Oder Franzbrötchen essen.
Oder Franzbrötchen essen. Ja, wir haben hier, wir können eine ganze Podcast-Hörerschaft feeden. Verstanden. Gibt es vielleicht also aktuelle politische Entwicklungen, Koalitionsvertrag steht, so Regulatorik und genau, wie blickst du auf die aktuellen politischen Entwicklungen, Energie, Politik, Immobilien, Recht, I don't know what's relevant.
Ich glaube, was wichtig war, jetzt sind ja die ersten Eckpfeiler des neuen Koalitionsvertrags rausgekommen, gut, eigenes Digitalisierungsministerium. Es soll ein Investitionsfonds für Wohnbau aufgelegt werden, was, glaube ich, für unsere Branche sehr gut ist. Und was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass der Fokus von...
Aber das ist eher ein Neubau dann, oder?
Genau, ja.
Ja, okay.
So, aber für die gesamte Branche einfach neuere Gebäude zu haben, Impuls, die per se schon eine deutlich bessere CO2-Bilanz haben, ist, glaube ich, wichtig. Plus, es fehlt halt massiv an Wohnungen heute, was mittlerweile echt ein gesellschaftliches Problem wird.
Würde ich auch unterschreiben, ne?
Ja. Und das Zweite ist halt der Wechsel von der primären Optimierungslogik von Energieeffizienz auf CO2. In den vergangenen 10, 20 Jahren war immer Energieeffizienz das Thema. Das heißt zum Beispiel Einbau einer Wärmepumpe oder wie auch immer. Und man hat eigentlich den Strom und den Herkunftsnachweis nicht unbedingt reflektiert. Ja? Das heißt, tolle Wärmepumpe, aber vielleicht dreckiges Netz.
Okay.
Jetzt möchte man es deutlich einfacher machen, technologieoffener nach CO2 steuern, zum Beispiel dann auch das Embodied Carbon reflektieren. Also was habe ich eigentlich heute bei einem Austausch von einem Fenster, wie viel Carbon fällt eigentlich an? Kann ich es recyceln? Also auch das ganze Thema Circularity.
Moment, das habe ich noch nicht verstanden. Embodied Carbon, was genau heißt das?
Embodied Carbon sind die in einzelnen Komponenten gebundenen CO2, die wir, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Entscheidung machen, eine Sanierung zu treffen, heute noch nicht systematisch reflektieren. Das heißt, wenn ich sage, ich schmeiße jetzt das Fenster raus, setze ein neues ein oder das Dach und entscheide mich dagegen gegen andere Maßnahmen, wie zum Beispiel PV oder eine Wärmepumpe oder Fernwärme, dann ist heute da meistens nicht das Embodied Carbon reflektiert. Also wie viel zusätzlich CO2 generiere ich eigentlich in den vorgelagerten Prozessen, weil dieses Fenster gebaut werden muss.
Also zum Beispiel Holzfenster versus Alufenster ist ja wahrscheinlich obvious.
Das ist dann die Höhe, das entscheidet sich in der Höhe. Aber alleine die Tatsache, dass ich das Fenster rausschmeiße und ein neues wieder reinnehme, sind ja in den vorgelagerten Ketten schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viel reingelaufen. So. Das Thema wird dadurch präsenter. Das heißt, über eine CO2-Steuerung wird viel, viel mehr auf Klima optimiert, plus auch das Gebäude als Ressource gesehen, ja, was unserer Meinung nach wichtig ist. Und nicht schlecht, oder was glaube ich eher schlecht ist, ist das Thema Mietpreisbremse, wo wir ein bisschen Sorge haben, dass weiterhin die Investitionssicherheit niedrig bleibt und wenig in Neubau, wenig in Bestandsrenovierung investiert wird und im Endeffekt der Mieter tatsächlich derjenige ist, der dadurch das Nachsehen hat. Ja.
Cool. Dann kommt die Frage aller Fragen. Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen? Gibt es noch was du uns und den Hörern gerne mitgeben möchtest, was du besonders relevant findest, sozusagen auch aus der Außenperspektive jetzt diejenigen, die jetzt noch nicht so perfekt drin sind im ganzen Ding?
Vielleicht, wenn man auf Gebäude und Real Estate schaut, vielleicht nicht so den Fehler zu machen, wie ich am Anfang zu sagen, was ist das denn für ein Sektor, sondern wirklich mal eine Ebene tiefer reinzugehen. Denn es ist tatsächlich 40% der Emissionen, 13% der Wertschöpfung, sehr viele Möglichkeiten als Gründer was zu bewegen, aber auch, glaube ich, als Investor. Es ist nicht so sichtbar, was eigentlich nicht möglich ist und wie gering eigentlich der Digitalisierungsgrad ist und wie wenig mature eigentlich die Möglichkeiten sind. Ne? Wir reden immer wir müssen die 1-2% optimieren. Hier ist einfach sehr, sehr viel mehr zu machen. Und ich glaube, diese Branche ist sehr dankbar auch für neue Lösungen. Von daher, ich sagen, alle rein hier, ja.
So. Ja, ich werde, glaube ich, noch ein bisschen der Energiewirtschaft treu bleiben. Das ist auch ein bisschen mehr mein Steckenpferd, aber sicher spannend für alle jungen Menschen da draußen, die Bock haben zu gründen und richtig Impact zu haben. Dann man findet dich wahrscheinlich auf LinkedIn und wer da vielleicht ein Sparring braucht oder ein Mentoring, dann bist du busy, aber vielleicht kann man dich da erreichen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Nico, fürs Vorbeikommen und dass du hier meine vielleicht ein bisschen naiven, oberflächlichen Außenperspektive-Fragen ausgehalten hast. Mega cool. Ich wünsche dir alles Gute, euch alles Gute für... Ach so, wenn ihr jetzt so stark wächst, bedeutet das auch was für Hiring, Recruiting? Gibt's
da also wir haben tatsächlich ein paar offene Stellen und suchen halt immer sehr, sehr gerne oder stellen gerne ein, nicht nur in der Schweiz, sondern wir haben jetzt auch eine Niederlassung in München gegründet tatsächlich. Okay. Also jederzeit gerne eine Mail oder über LinkedIn, freuen wir uns.
Super, geil. Ja, dann packen wir das auch nochmal in die Shownotes und genau, wünschen euch ganz viel Spaß und wenn's gut läuft, sprechen wir nächstes Jahr zum Announcement der großen Runde und gucken, was ihr alles geschafft habt. Das waren Meilensteine und planen dann die nächste schon vielleicht. Danke dir. Das war's auch wieder für heute. Danke, dass ihr in die Energiezone eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich und versteht ein kleines bisschen besser, warum Dekarbonisierung im Real Estate nicht nur eine Herausforderung ist, sondern auch eine riesige Chance. Mit den richtigen Tools und einer klugen Strategie können wir da richtig was bewegen und Unternehmen wie Optimal, Unternehmer wie Nico zeigen, wie es geht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann unterstützt uns doch, indem ihr den Podcast abonniert, uns eine Bewertung hinterlasst und die Folge mit allen teilt, auch ganz wichtig, die sich für den Wandel in der Energie- und Immobilienbranche interessieren. Einfach 2, 3 Leuten schicken, dann hilft uns das und genau, abonniert uns, hinterlasst uns ein Review oder schreibt uns einfach at team@energiezone.org mit Themenvorschlägen, Gästevorschlägen, Kritik, Anregungen, Kommentare, alles was euch so einfällt, wir freuen uns immer. Und falls ihr bei der Dekarbonisierung eures eigenen Portfolios Unterstützung braucht, dann findet Nico Dehnert von Optimal auf LinkedIn und allen anderen Kanälen. Ihr wisst jetzt, glaube ich, wo ihr den findet. Ansonsten ist echt gerade super viel los. Koalitionsvertrag, Stimmen aus der Presse zum Thema Energie, richtig viel. Dieser krasse, großflächige Blackout auf der Iberischen Halbinsel, Portugal, Spanien. Wir haben eine neue Wirtschaftsministerin, die bekannt gegeben worden ist und die kommt aus der Energiewirtschaft. Und Bidding Zone Review kam raus, also Teilung der Strompreiszonen wurde empfohlen von den Netzbetreibern, von den großen Übertragungsunternehmen. Aber ja, all das nur zum anzuteasern. Ich muss echt mal mit Alex sprechen, dass wir ein Monthly demnächst aufnehmen. Schaffen wir das jetzt noch die Tage? Genau, und für alle die ich nicht nächste Woche in Hamburg beim Energiefrühstück in Hamburg oder auf der Intersolar in München sehe, auf diesen diversen Events, wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bleibt grün, bleibt smart und bleibt dabei. Bis bald in der Energiezone. Soweit das mal. Macht's gut.